Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Nils Kaufmann, Leiter der Initiative EuroCloud Native. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Ende September neu ins Leben gerufene Initiative. Hallo, Herr Dr. Kaufmann, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
Mein Name ist Nils Kaufmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cloud Buddies bzw. Innovations On. Bin Co-Autor des Gaia X Architecture Papers und Mitinitiator und Leiter der Cloud Native Initiative der EuroCloud.
Bevor wir auf die Cloud Native Initiative zu sprechen kommen, bitte ich Sie für alle Zuhörer, die keine Cloud-Technologie-Experten sind, kurz zu erläutern, was sich hinter dem Begriff Cloud Native verbirgt.
Ja, das ist eine vielgestellte Frage, wo ich jetzt im Voraus schon sage, ich glaube kaum, dass ich in der Lage bin, die so für alle potenziellen Zuhörer zur Zufriedenheit zu beantworten. Ich kann sagen, was wir darunter verstehen in diesem Zusammenhang. Da geht es schlicht und ergreifend darum, dass wir von Dienstleistungen, Dienstleistern ausgehen, die ja, man sagt Asset-Light sozusagen arbeiten, deren Businessmodell Asset-Light ist, heißt im Klartext, hier geht es nicht um Infrastruktur, also niemand betreibt da noch eine eigene Infrastruktur, Server oder ähnliches, sondern kümmert sich um den Layer darauf. So, und die Dienstleister, die sich gegründet haben oder die ihr Geschäftsmodell entsprechend angepasst haben, agieren auf Public Cloud Infrastrukturen. So. Und die Software, die dort entwickelt wird, mit der gearbeitet wird, die ist von Grund auf darauf ausgerichtet, auf solchen Public Cloud Strukturen zu funktionieren. Das ist dann Cloud Native. Also Cloud Native heißt, und das Wort Native nochmal nimmt, es ist nativ für Cloud Strukturen programmiert worden oder eben entwickelt worden, die Dienstleistung. Das ist ein großer Unterschied zu Software beispielsweise, wenn man jetzt das Beispiel Software nimmt. Ich glaube, das passt da immer ganz gut. Die meisten Software, die wir so kennen, die es teilweise auch immer noch gibt und lange Jahre gab, die sind oftmals monolithisch aufgebaut, programmiert und aufgebaut. Und das heißt, sie sind in sich eigentlich eingekapselt, bringen vieles mit. Jetzt im E-Commerce-Bereich beispielsweise, da hat man einen Shop, der mehr oder weniger ein relativ voller Koffer ist, ja, in dem, je nachdem, was der Anwender dann damit machen möchte, vielleicht hat er einen Shop für Winterausrüstung oder auch für Sommerausrüstung, es ist für alles was dabei. Und in sich gekapselter Shop, das heißt, er bringt da quasi alles mit. So, ein native Software wäre eine Software, die sehr offen ist. Das heißt, sie ist defragmentiert und kann, da fällt jetzt schon mal ein Stichwort, das vielleicht später nochmal kommt, kann eben auf Microservices zugreifen, auf Microservices installiert werden, wenn Sie so wollen, um jetzt einen hergebrachten Begriff zu nehmen, und wäre damit dann maximal skalierbar. Das ist der große Unterschied zu ursprünglichen Software.
Also ich habe gar nicht mehr diesen Software-Block quasi, wie ich es jetzt auch von gängigen Systemen einfach kenne, wo ich eben sage, ich nehme, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ich nehme eine E-Commerce-Software und lade die halt dann irgendwo auf bei einem Hoster und habe die dann da im Web, sondern ich habe quasi komplett eine im Web existierende Struktur.
Richtig, genau, die ich dann horizontal skalieren kann. Stichwort Autoscaling, was ja oftmals fällt, das führt jetzt vielleicht noch zu weit, aber das zum Beispiel ist etwas, wenn man viel von Autoscaling spricht, und da meint man oft ja auch Downscaling. Also Upscaling ging ja früher fast immer, denn ich konnte fast immer ja bei meinem Hoster mehr bestellen. Ja. Das Problem war nur, wenn ich nächste Woche dann nicht mehr so viele Besucher auf der Webseite hatte, was mache ich mit den Servern? So, die dann wegzukündigen, war ein bisschen schwierig. Muss man auch ganz klar sagen, für den Hoster selber ja auch ein bisschen schwierig. Eben. Das heißt also, es geht ja hier um Up- und Downscaling. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich auf Microservices basierte Software oder auch Dienstleistungen anbiete oder nutze und nicht Monoblocks.
Ein Begriff, Sie sprachen ihn auch schon an, der fast immer im Zusammenhang mit Cloud Native genannt wird, ist Public Cloud. Wie ist da der Zusammenhang? Also Native in der Private Cloud ginge nicht.
Das ginge sicherlich schon, wenn man jetzt auch mal dort einen anderen Begriff Kubernetes beispielsweise fallen lässt. Das heißt also, viele Dinge, die im Zusammenhang eigentlich mit Public Cloud entwickelt wurden, lassen sich heutzutage sicherlich auch auf andere Strukturen übertragen oder auch in anderen Infrastrukturen auch nutzen. Insofern, aber warum fällt Public Cloud so oft? Weil letztendlich eigentlich die Hyperscaler, um jetzt den Begriff Hyperscaler unter Hyperscaler verstehen, wir unser eins im Großen und Ganzen eigentlich die bekannten großen Cloud-Anbieter, als da wären Amazon Web Services, also AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Und ich erwähne das trotzdem immer mal gerne, Alibaba, auch wenn das vielleicht jetzt nicht von vielen aktuell noch genutzt wird. Ungeachtet dessen ist es von der Größe her ein riesiger Player.
Die Power, mit der die derzeit auch im deutschen Markt versuchen, Fuß zu fassen, lässt vermuten, dass die bald auf die Agenda kommen bei immer mehr
Richtig,
Unternehmen.
richtig. Also ich bin da schon seit 5 Jahren, warte ich eigentlich drauf, dass sie mal den Schalter umlegen. Ist sicherlich noch ein anderes Thema, das man einzeln behandeln müsste
Ja,
und
klar.
könnte. Aber der Vollständigkeit halber erwähne ich da Alibaba eben auch gerne. So, also Public Cloud. Warum fällt da immer wieder Public Cloud? Weil das nun mal einfach die technologischen Treiber waren über all die Jahre. Und im Grunde genommen muss man auch ganz klar sagen, das ist zumindest meine Meinung, auch immer noch sind. Das heißt, sowas wie Kubernetes und andere Mi und Microservices, das haben ja die Hyperscaler entwickelt und nicht die klassischen Private Cloud-Anbieter. Ja. Aber mittlerweile haben sich so viele Services entwickelt, die wiederum auch ausgekapselt von den Hyperscalern auch auf anderen Cloud-Infrastrukturen auch genutzt werden können. Insofern ist das sicherlich nicht mehr ganz so trendscharf, aber deswegen fällt der Begriff Public Cloud so häufig.
Kommen wir auf die EuroCloud Cloud Native Initiative zu sprechen. Können Sie etwas zur Entstehungsgeschichte der Initiative sagen?
Ja, also die Entstehungsgeschichte der Initiative fußt im Grunde genommen darauf, dass wir miteinander als Dienstleister in diesem Public Cloud oder Cloud-Umfeld, die sich sehr stark mit Microservices, mit den Hyperscaler-Infrastrukturen beschäftigen, festgestellt haben, dass sich doch unsere Geschäftsmodelle sehr, sehr stark von den bisherigen Anbietern einfach unterscheiden. Das fängt schon damit an, dass wir beispielsweise, ja, das hatten wir eben ja schon, uns eigentlich nicht mehr um Infrastrukturen kümmern, als Beispiel. Das heißt, unsere Wertschöpfungskette ist auch eine andere. Ja, das hat was mit Umsatzzahlen zu tun, das hat was mit Mitarbeiteranzahl zu tun. Das hat aber am Ende des Tages auch ein bisschen was damit zu tun, wie man in der Öffentlichkeit oder ob man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und mit Öffentlichkeit meine ich sowohl Kunden als auch Medien beispielsweise. Das heißt also, wie wird man dort wahrgenommen? Und unsere Geschäftsmodelle differieren da sehr, sehr stark zu den klassischen Anbietern, ob es jetzt Hoster sind, ob Systemhäuser sind oder ähnliches, weil wir uns ausschließlich eben oberhalb der Ebene der Infrastruktur bewegen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir eine Initiative schaffen, um ein eigenes Branchenbewusstsein zu entwickeln, um gegebenenfalls Herausforderungen, die wir teilen, untereinander vielleicht besser anpassen zu können. Wenn man davon ausgeht, ein durchschnittlicher Cloud-Native-Anbieter hat vielleicht nur 25, 30 Mitarbeiter beispielsweise und nicht 150, dann kann es sein, dass es unterschiedliche Themen gibt, sei es beispielsweise Prozessqualitätsmanagement und ähnliches aufzubauen, ist für einen 25-Mann-Laden sicherlich eine größere Herausforderung als für einen 150-Mann-Laden, der vielleicht auch seit 10, 15 Jahren schon existiert. Und was liegt da näher, als sich in einer Initiative zusammenzuschließen, um diese Herausforderung gemeinsam anzunehmen? Das ist im Grunde genommen eigentlich die Grundidee der Initiative.
Sie sagten schon, Awareness schaffen, Pressebekanntheit erreichen. Aber nochmal vielleicht zusammenfassend, können Sie etwas zu den Zielen sagen, die die Initiative verfolgt und vor allem an wen wendet sie sich? Denn wir haben, wie Sie es ja auch schon darstellten, auf der einen Seite die Hyperscaler, auf der anderen Seite die Cloud Native Provider und dann ja aber natürlich auch den Endanwender.
Genau, also wir haben mal ganz grundsätzlich 7 Herausforderungen identifiziert, als da wäre. Das teilweise greift auch eine ihrer ersten Fragen auf. Fehlendes Verständnis für Cloud Native, also sowohl als Begriff als eben auch als Dienstleister. Dann haben die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Die Nachfrage, das merkt man ja alleine schon an der fachlichen Expertise, die am Markt nachgefragt wird. Also das heißt, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Geringe Sichtbarkeit und kaum gemeinsames Bewusstsein als eigenständige Branche. Und dann viertens, wenig Einfluss auf Digitalisierungsprojekte. Da komme ich gleich nochmal kurz zu. Es hatte was mit dem Anwender zu tun. Dann wenig Gehör bei den Hyperscalern oder Cloud-Anbietern selbst, also man selbst als Dienstleister. Man hat wenig bis kaum gemeinsame Qualitätsstandards und Ja, demzufolge auch eben, da schließt sich dann der Kreis, keine Branchenplattform für Cloud Natives. Also das haben wir so als grundsätzliche 7 Herausforderungen identifiziert, die wir da angehen wollen. So, was hat das alles miteinander zu tun? Die Hyperscaler selber wachsen mittlerweile ja wirklich unfassbar. Nach einigen Jahren des, sagen wir mal, eher unmerklichen Fortschrittes, sage ich, also das ist so meine grundsätzliche These, ich behaupte, wir sind so im Jahr 2 oder 3, da kann man gerne plus minus 1 dazu machen. Was meine ich damit? Das heißt, es geht heutzutage wirklich nicht mehr darum, ob Anwender Cloud, Public Cloud Infrastruktur nutzen, sondern es geht eigentlich um die Frage, was und wie macht man das? Und diese wirklich realen, konkreten Kundenprojekte, die finden seit etwa 2, 3 Jahren wirklich auch statt, wenn man jetzt die Leuchtturmprojekte der vergangenen Jahre mal beiseite lässt. Also eine ProSieben-Gruppe beispielsweise als First Mover, die ein oder andere große
Ganz klar.
Versicherung, die ihre Quartalszahlen, also sagen wir mal, eigentlich eher als fortgeschrittenes HPC, ja, also High Performance Computing, eher die Public Cloud-Infrastruktur genutzt hatte, aber das ist nicht die Cloud-Nutzung, wie wir sie jetzt miteinander heute besprechen würden, sondern da ging es wirklich darum, viel CPU, viel RAM, ja, für relativ kurze Zeit. Das ist sicherlich nicht die Anwendung, die wir heute meinen. So, die Hyperscaler wachsen also sehr, sehr stark. Und die Hyperscaler selber, muss man ganz klar sagen, die bieten ja wirklich ausschließlich nur, wenn man jetzt mal die Layer sich anschaut, wer steht für was, dann bieten sie ja wirklich nur die Infrastruktur. Ja? Also sehr, sehr schwarz-weiß gesagt, Strom, Klima, oben Dach drauf, und starke Leitung vielleicht gerade noch. Und natürlich auch, dass das alles funktioniert darunter. Aber die Dienstleistung selbst, die kommt ja nicht von den Hyperscalern. Heißt also, die Hyperscaler haben heutzutage auch erkannt, dass das sieht man sogar auch an den Vertriebsstrukturen der Hyperscaler selber, die nahezu komplett, das hatten ja selber die Hyperscaler vor kurzem ja wieder veröffentlicht, dass, glaube 98% des Gesamtumsatzes ist partnerled. Heißt also, wofür brauchen die Hyperscaler die Partner? Also uns als Cloud-Native-Dienstleister. Wir sind die den Kunden beraten von Anfang an, also das erste Consulting-Gespräch führen. Wir sind die, wenn es sich denn um Migrationsprojekte handelt und nicht um Greenfield-Projekte direkt auf der Cloud, wir sind die Dinge von A nach B bringen, denn irgendwie muss das ja auch passieren, das passiert nicht von alleine. Und wir sind die 24/7 das auf den Hyperscalern selbst auch betreiben, mit 24/7 Support etc. Und als vierter Punkt, das ist dieses Plan, Build, Run, Evolve-Modell, das da oftmals auch genutzt wird. Das Evolve-Modell, ganz, ganz wichtig, wenn man sich anschaut, dass die Zahlen differieren da vielleicht ein bisschen, aber sagen wir mal, etwa 300 neue Services im Jahr rausgebracht werden, Microservices rausgebracht werden oder bestehende verändert werden, dann ist das alleine ja schon ein Vollzeitjob, das überhaupt mitzubekommen, zu monitoren. Und dann auch noch zu bewerten, hat das für den Kunden, hat das für die Applikation auf den Hyperscaler meines Kunden, hat das Auswirkungen und wenn ja, welche? Was muss ich ändern? Das alles machen die Partner. Also die Hyperscaler selber kommen kaum nach, sich um ihre eigenen Partner eigentlich zu kümmern. Vor lauter Wachstumsschmerzen und Erfolg, den die da haben. Das heißt also, da haben wir einmal die Hyperscaler, dann haben wir die Dienstleister, die sich selbst organisieren, dafür eben diese Cloud-Native-Initiative. Und dann haben wir den Anwender. So, und das ist ganz wichtig, der Anwender. Meine Zielgruppe, die ich immer im Kopf habe, ist der starke deutsche Mittelstand. Ja, die ganz, ganz Großen, die haben sich schon lange bewegt, die bewegen sich auch noch, und die haben teilweise selbst hunderte Mann starke Teams aufgebaut. Ob das jetzt die Autohersteller sind, ob das die Versicherungen sind, etc. pp. Die ganz kleinen, wirklich die kleinen Startups, spielen in Deutschland nicht die treibende Rolle, wie sie vielleicht in den USA das tun. Diese Einhörner und ähnliches, die als Zielgruppe zu nehmen, da kommt man in Deutschland aus meiner Sicht nicht sehr weit. Das heißt, bei uns in Deutschland, das ist die Besonderheit, da tut sich auch der ein oder andere ausländische Anbieter sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Bei uns ist es der starke deutsche Mittelstand. So, und wenn der starke deutsche Mittelstand heute oder vor 3 Jahren, vor 2 Jahren oder morgen sich entscheidet, jawohl, ich gucke mir jetzt diese ganze Cloud-Geschichte mal an, digital. Ich möchte mich digitalisieren, ich möchte mich informieren und ich möchte vielleicht auch mein Rechenzentrum nicht mehr so in dieser Form fortführen, wie ich das bisher tue, etc. pp., weil ich mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren möchte oder vielleicht auch muss. So, wenn der sich dafür für den Markt interessiert und sagt so, jetzt gucke ich mir das von außen an, was wird er tun? Welche Anlaufstellen hat er? Und da behaupte ich, hat er bisher eigentlich im Grunde genommen ganz grob 2 Anlaufstellen. Einmal ist es der Hyperscaler selbst, das heißt, er klopft bei AWS, bei Google, bei Microsoft oder bei Alibaba klopft er an und sagt, hallo, ich bin die Mittelstands GmbH aus der Postleitzahl 7, bin Weltmarktführer mit 400.000 Mitarbeitern und ich interessiere mich für Digitalisierung. Könnt ihr mir helfen? Dann wird es wahrscheinlich so passieren, dass der Hyperscaler an einen Partner das weiterleiten wird. Ja, weil sie es in der Regel ja nicht selber handeln, solche Dinge. Und dann, sagen wir mal, ist auch vielleicht viel Historie und viel Zufall dabei, an welchen Dienstleister das sozusagen gegeben wird. So, und dann kommt der dann zum Tragen. Oder der Kunde wendet sich an seinen bisherigen sogenannten Trusted Advisor. Vorzugsweise das Systemhaus um die Ecke vielleicht oder auch ein etwas größeres überregionales Systemhaus, bei dem man auch schon seit 20 Jahren ja seine Software bezieht und seine Computer bezieht etc. Und den fragt man das dann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er nicht an die Cloud-Native-Anbieter direkt kommen wird, weil er sie nicht kennt und weil er sie nicht sieht. Und genau dafür ist eben diese Cloud-Native-Initiative auch da, um die Sichtbarkeit beim Kunden selber herzustellen. Und da ist idealerweise dieser Mittelständler sich an die ECN, also an die Eurocloud-Native-Initiative wendet und sagt, hallo Leute, welches sind denn hier die Experten für dieses Thema? Das heißt, ohne Umwege direkt an die echten Dienstleister sozusagen rankommt, die ihm dann helfen zu digitalisieren und ja, Public-Cloud-Projekte umzusetzen. Und das können die Hyperscaler selber nicht leisten.
Ist spannend, was Sie sagen, weil es galt ja lange Zeit so der Spruch, Cloud Computing, der Tod des Channels, braucht man alles nicht mehr. Ich hole mir die IT, die Software, was auch immer ich brauche, aus der Steckdose. Also diese Entwicklung scheint sich wohl komplett ad acta gelegt haben, beziehungsweise wenn Sie sagen 98% Partnerled Umsatz, sogar ins Gegenteil umgedreht zu haben.
Ja, weil da fällt auch oftmals dieser Begriff der Shared Responsibility, ja, der das wird ja oft auch benutzt, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und die Layer sind dort relativ klar eigentlich adressiert. Also die unteren Layer hatten wir eben, die ganze Infrastruktur nahen Layer, die da notwendig sind, die werden von Cloud-Anbietern, das muss nicht zwangsweise Hyperscaler sein, logischerweise. Das kann also auch generell, das ist der Cloud-Anbieter. Dann haben wir die Managed Services dazwischen, also jemand muss ja auch die Firewall konfigurieren, die da ist, beispielsweise, ja, Ports auf und zu machen oder vielleicht einen Load Balancer dazwischen packen, etc. pp., sich um das CDN kümmern und so weiter und so fort oder auch das OS, etc. Und ganz oben im Shared Responsibility Modell haben wir eigentlich den Customer Layer. Ja, und das klingt immer so schön, also darum soll sich dann der Customer kümmern, nur der Customer baut ja vielleicht Baumaschinen beispielsweise, ja, oder Strickmützen oder etc. pp. Aber diese Herausforderung ist ja nichts Neues, sondern das kennen wir ja seit 20, 25 Jahren, ist im Hosting ja auch nichts anderes gewesen. Das heißt, in der Regel gibt es dort dann wiederum klassischerweise, was früher im E-Commerce, die Digitalagentur beispielsweise. Die Digitalagentur, die sich eben auskennt im E-Commerce beispielsweise oder im CMS und hat das dann dort aufgebaut. Das hat ja in der Regel nicht der Kunde selber gemacht. Das heißt also, wir haben hier auch dieses Shared Responsibility Modell und wir als Cloud-Native-Dienstleister befinden uns eben in den Layern zwischen der Infrastruktur und normalerweise eigentlich, also oberhalb der Infrastruktur und unterhalb der Anwendung, der Applikationsstruktur. Darunter befinden wir uns.
Ein Begriff, den Sie auch schon nannten, den ich auch in der Ankündigung zum Startschuss der Initiative gelesen habe, Eurocloud Native möchte ein gemeinsames Branchenbewusstsein entwickeln. Wie ist das gemeint? Wer soll da alles mit ins Boot? Ich gehe mal davon aus, alle.
Jein. Also herzlich willkommen ist grundsätzlich eigentlich jeder Player im Markt. Es geht hier nicht darum, dass wir hier irgendeine Protektion aufbauen wollen oder ähnliches. Aber es gibt ja für die bisherigen Geschäftsmodelle gibt es in der Regel auch Interessensvertretungen in unterschiedlicher Form. Teilweise doppeln und dreifachen die sich auch. Das ist auch absolut okay und ist in Ordnung. Aber da gibt es ja bereits, ob es jetzt Vereine, Initiativen oder etc. sind, wo sich Anbieter zusammenschließen können, sich zusammentreffen, sich austauschen zu gemeinsam. Ob das jetzt Leitungsbetreiber sind, ja, um jetzt mal was ganz anderes nochmal zu nehmen, ob das Leitungsbetreiber sind, ob es Systemhäuser sind oder ähnliches, Hoster, das gibt es ja bereits oder Rechenzentrumsbetreiber etc. Wir als Cloud-Native-Dienstleister haben andere Herausforderungen. Und teilweise, wir sind auch alle relativ fresh, muss man auch sagen. Also die ganz, ganz wenigen, das sind wirkliche Ausnahmen bei den Anbietern hier in unserem Markt, die es länger als 3, 4 oder 5 Jahre gibt. Ja, das sind vielleicht Unternehmen, die es tatsächlich schon länger gibt, die aber dann ihr Geschäftsmodell über die Jahre komplett umgestellt haben und dann heute eben als Cloud-Native-Anbieter auch dastehen und auch als solche gelten, überhaupt gar keine Frage, nur deren Historie ist eine andere. Aber die allermeisten sind sehr, sehr junge Unternehmen, die vielleicht 12, 24, 36, 48 Monate alt sind, aber viel älter wahrscheinlich nicht. Und wir haben nun mal andere Herausforderungen. Wie gesagt, das fängt an bei der Sichtbarkeit im Markt. Das zeigt sich auch durchaus, ich denke immer sehr, sehr pragmatisch, weil uns allen geht es ja letztendlich natürlich auch um den Kunden. Ja, logisch. So, und wenn ich den Kunden als diesen Mittelständler postuliere, so, jetzt ist es nicht nur eine Frage der Sichtbarkeit, sondern auch, wie ernst werde ich genommen als Anbieter mit 25 Mitarbeitern beispielsweise, ja, der vielleicht auch keine ISO-Zertifizierung hat. Ja, so eine dieser praktischen Dinge bei Ausschreibungen. In der Regel im Excel, im ersten Tab links oben soll man seine ISO-Zertifizierung aufschreiben sozusagen, ja. Und wenn man da beispielsweise die 27001-Zertifizierung nicht hat, dann braucht man die anderen Tabs sich gar nicht anschauen. Das heißt, man ist da schon draußen. So. Jetzt ist die 27001er aber in einer Zeit entstanden, die mit Cloud Native an sich erstmal gar nichts zu tun hatte. Und die Dinge, die dort abgefragt werden, jetzt ganz grob, ja, es gibt natürlich auch Weiterentwicklungen der 27001er, aber die originäre 27001er bezieht sich auf unfassbar viel Infrastruktur beispielsweise. Infrastrukturfragen, mit denen wir als Cloud Natives nichts zu tun haben. Das heißt, zwei Dinge. Erstens, eigentlich systemisch macht es für mich gar keinen Sinn, eine 27001er zu haben im originären Sinne. Erstens. Zweitens, wird es mich als 20, 25-Mann-Unternehmen wahrscheinlich auch überfordern. Also sowohl von der Manpower als auch finanziell eine 27001-Zertifizierung einzuführen. So. Also das ist ein Teufelskreislauf. Wie komme ich da weiter? Und ein Branchenbewusstsein heißt erst einmal, wie wir es auch auf dem Kickoff wirklich miteinander gemerkt haben, alle miteinander, dass wir all diese Probleme gemeinsam haben, dass wir sagen, hey, lass uns doch eigene Qualitätsstandards entwickeln, beziehungsweise auf bestehende Qualitätsstandards entsprechend weiterentwickeln, die auf uns passen, die wir beispielsweise keine Infrastruktur mehr anbieten, sondern sehr, sehr, und das ist noch eine Besonderheit vielleicht für unsere Branche als Public Cloud Dienstleister. Der klassische Anbieter früher, ob das jetzt ein Systemhaus oder der Hoster war, hat im Grunde genommen eigentlich alles im Angebot, was es im Umfeld des Internets überhaupt zu bestellen gab für einen Kunden. Das heißt also, ich konnte ihm eine Leitung anbieten, ich konnte ihm ein Rechenzentrum anbieten, also Colocation oder ähnliches. Ich konnte ihm das OS anbieten, also die jeweilige Software, den 14.7-Betrieb. Das alles konnte ich ihm anbieten und Domain-Registrierung und E-Mail-Server-Administration etc. Also alles, was man da brauchte. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass der Cloud-Markt sich immer mehr in sogenannte Microservices entwickelt. Und wenn dann das Stichwort Big Data beispielsweise fällt, wo wir AI drin haben, wo wir ML drin haben, wo wir IoT drin haben, etc. pp., Security und so weiter, Sie werden kaum noch einen Dienstleister finden, oder kaum, ich behaupte sogar, Sie werden keinen Dienstleister finden, der wirklich das gesamte Spektrum von vorne nach hinten durchgehend anbieten wird können. Das ist ausgeschlossen, dass er diese Expertise so vertikal in-house hat. Das heißt, wir werden immer mehr Dienstleister haben, die sich immer mehr spezialisieren. Ob das jetzt, wie gesagt, in Securities, ob das in Data Lakes ist, ob das in IoT ist und etc. Das heißt, wenn der Kunde solche Projekte vorhat, dann wird es nicht mehr funktionieren, dass er einen Dienstleister ansprechen wird, der ihm eben die Domain registriert und den Shop installiert und 24/7 darauf aufpasst, ja, wie in der klassischen Welt. Das kann gar nicht mehr funktionieren, aufgrund dieser massiven Expertise, die da erfordert ist, auf den Hyperscalern oder um die Hyperscaler herum, auf den Cloud-Infrastrukturen. So, und dessen müssen wir uns bewusst sein, was dazu führt, dass wir viel, viel stärker zusammenarbeiten. Und das hat auch etwas mit Branchenbewusstsein zu tun. Ich hatte gestern erst ein Telefonat mit einem Marktführer in einer bestimmten Expertise auf Hyperscalern, der sich sehr, sehr stark auf DevOps spezialisiert hat. Der macht nichts anderes, als das Thema DevOps zu bearbeiten. Nichts anderes. Ja, so. Er arbeitet mit 4 anderen Partnern mindestens in der Regel in Kundenprojekten zusammen, die dann das Thema 24/7-Service beispielsweise bearbeiten, die das Thema Security bearbeiten und ähnliches. Das heißt also, das, was es früher eigentlich ausgeschlossen war, dass der eine Hoster mit dem anderen Hoster zusammenarbeitet, um den Shop eines Kunden beispielsweise zu betreuen. Das war ja ausgeschlossen, war ja auch nicht nötig, muss man ehrlich sagen, in der Regel. Das führt heute zu einer viel, viel stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Dienstleistern. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich überhaupt kennt, beispielsweise.
Klar.
Ja, weil auch wir selbst, als ich selbst, als Teilnehmer dieses Cloud-Native-Marktes, ich kann nun wirklich nicht behaupten, dass ich jeden Anbieter kenne oder schon gar nicht die meisten Anbieter kenne, weil auch jeden dritten Tag ein neuer aufmacht und ich das teilweise aufgrund der Webseite vielleicht auch nicht direkt erkennen kann, wo jetzt die spezielle Expertise ist. Das heißt, auch diese Initiative führt dazu und hat auch schon auf dem Kickoff dazu geführt, und das wird es auch weiterhin tun, dass wir uns untereinander besser kennenlernen, um uns dann für Kundenprojekte, für Kunden zusammenschließen zu können. Ob das eine Bietergemeinschaft ist oder ob das einfach nur eine Expertise, eine Fachbietergemeinschaft sozusagen ist, wo man unterschiedliche Themen dann dem Kunden gemeinsam anbietet am runden Tisch. Das kommt sicherlich auf den Einzelfall an. Aber das ist ein völlig neues Branchenbewusstsein im Sinne von, wir sind keine Feinde, sondern ganz im Gegenteil, tatsächlich, wir sind gegenüber dem Kunden, sind wir Freunde. Und das ist ein völlig anderes Mindset, als man es sicherlich in den bisherigen Branchen so gepflegt hat.
Ja, das lässt eine ganz neue Art auch der Zusammenarbeit unter den Anbietern natürlich vermuten. Bringt mich aber genau zur nächsten Frage, den ja bereits schon mehrfach angesprochenen Hyperscalern, Google, Amazon Web Services, Microsoft, wir haben auch über Alibaba kurz gesprochen, die stehen natürlich schon im direkten Wettbewerb zueinander. Und es ist ja ein beliebtes Schauspiel, will ich schon fast sagen, mindestens einmal im Jahr das Listing, wer ist jetzt größer als der andere. Wie passt das in dieses neue Branchenbewusstsein rein, oder sind Sie da eine Ebene drunter und sagen, die sollen ihr Geschäft weitermachen wie bisher?
Genau, also ich würde vielleicht fast sagen, wir sind die Ebene drüber, ja, sozusagen.
Ja, so.
Aber auf jeden Fall nicht auf der gleichen.
Nicht auf der gleichen
Ebene. Herr Grohmann. Genau. Das heißt im Grunde genommen, das ist ja nur gut für uns alle im Grunde genommen. Ja. Das hat was mit Preiskampf zu tun, aber auch mit Innovationskraft, ja, etc. Und ehrlich gesagt ist es so, mittlerweile zumindest erleben wir das auf mittlerweile doch einigen, wenn man sich anschaut auf unserem Kickoff, hatten wir Vertreter von allen drei Hyperscalern an Bord. Mhm. In einem Raum an einem Tag. Das wäre ja vor 2 Jahren, behaupte ich jetzt einfach mal, vor einem Jahr, unvorstellbar gewesen, dass an AWS an der gleichen Veranstaltung sozusagen teilnimmt wie Azure oder Google. Das wäre ein absolutes No-Go-Kriterium gewesen. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Ich denke jetzt gerade daran, wie der Klaus Böck und der Herr Herrmann in der Villa Kennedy jetzt vor kurzem auf dem Cloud Service Provider Summit vom Vogel Verlag vor einigen Wochen saßen die nebeneinander auf der Bühne, also der Böck und der Herrmann, und sprachen einmütig und sehr, sehr freundlich miteinander über den Markt und auch über die Partner, die sie adressieren, etc. pp. Das heißt also im Klartext, sie saßen zusammen auf der Bühne, was ja nun mal wieder verdeutlicht, es hat sich da auch schon viel, viel getan. Mhm. Und es ist nun mal ein Fakt, und das wissen die Hyperscaler selbst auch, dass die Kunden, kein Kunde, also kaum ein Kunde, sagen wir es mal so, zumindest ab einer bestimmten kritischen Größe, werden sie keinen Kunden finden, der nur eine Cloud-Infrastruktur nutzt. Das muss jetzt auch nicht Hyperscaler sein. Das kann auch, der Cloud-Service-Provider sein, den es auch bisher gibt und der auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber dazu werden vielleicht für bestimmte Workloads wird ein bestimmter Hyperscaler genutzt, weil dessen AI, Microservices, besonders ausgereift sind sozusagen. Also für diese Anwendung wird dieser Hyperscaler genutzt, und dann haben wir ganz klassisch für die Legacy-Geschichten haben sie vielleicht den anderen Hyperscaler. Oder das war hier Office 365 beispielsweise. Das nutzt man sich viele. Auch das ist ja Nutzen eines Hyperscalers, logischerweise. Also dort habe ich das, und vielleicht habe ich die Web-Anwendung ja bei Microsoft Web Services, wo der Name wieder auftaucht. Mhm. Also Port 80 Dinge nutze ich vielleicht bei AWS. Und dann habe ich aber vielleicht noch mein CRM beispielsweise bei meinem klassischen Cloud-Service-Provider. Warum auch nicht? Heißt also im Klartext, der Kunde schafft ja nun mal die Tatsache. Und die Tatsache ist, dass mehrere Clouds untereinander auch genutzt werden. Da könnte man jetzt fast schon wieder auch Richtung Gaia X dann gehen und sowas. Ja, ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist
ein eigenes Thema.
Heißt also also Multi-Cloud-Anwendung. Und da nähern sich die Hyperscaler auch aneinander an. Und da vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch noch dazu. Wenn man sich anschaut, wie der Personaltransfer so passiert in den letzten 2, 3 Jahren, also die Mitarbeiter wechseln ja da sehr, sehr fröhlich untereinander, zwischen den Hyperscalern hin und her. Ja. Also Leute, die 4 Jahre bei dem Hyperscaler waren, sind jetzt plötzlich bei dem anderen Hyperscaler und so weiter. Das alleine führt ja schon, das muss man ja auf menschlicher Ebene auch sehen, das führt ja schon zu einer Art von Zusammenarbeit, die es früher so nie gegeben hätte. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel der Mitarbeiter von Google, um jetzt mal einen Namen zu nennen, der Mitarbeiter von Google, der vorher 5 Jahre bei AWS war, der kennt sich natürlich bei AWS sehr, sehr gut aus und weiß auch, welche Services bei AWS besonders gut sind, aber vielleicht auch nicht so gut sind, beispielsweise. Er lernt aber jetzt dann die Services bei Google sehr, sehr gut kennen. Das heißt, alleine nur seine Expertise, also dieser Person, ist ja schon eine ganz andere als früher möglich gewesen wäre überhaupt. Ja. Das heißt also da, um jetzt auf Ihre Frage auch nochmal zurückzukommen, also grundsätzlich mal hat deren Race ja auf uns Direktamente überhaupt gar keinen Einfluss, weil wir befinden uns auf einer anderen Anwendungsebene sozusagen als die Hyperscaler selber. Aber auf der anderen Seite fällt es uns als Cloud-Partner das vielleicht schon leichter, auch in einer Beratung dem Kunden vielleicht auch nicht nur einen Hyperscaler als alleinigen Anbieter empfehlen zu können, ohne gleich beim Hyperscaler der Wahl in Ungnade zu fallen.
Eben,
Das ist
eben.
vielleicht auch noch so ein Punkt, ja. Man selbst als Anbieter, wenn man jetzt aber mal AWS-Partner war, oder ist und der rausgekriegt hat für einen bestimmten Workload, hat man vielleicht einen Marktbegleiter auch mit angeboten zusätzlich, dann kam das sicherlich vielleicht nicht ganz so gut an früher. Wenn man gesagt hat, als Anspruch, als Hyperscaler, nein, ich bin der alleinige Anbieter
Genau.
und fertig aus. Du darfst keine anderen neben mir haben. Ja? Da beobachte ich eine große Entspannung mittlerweile. Insofern, ja, hat das eigentlich nur positiven Einfluss. So, wie würde ich jetzt die Frage
Das
beantworten?
heißt aber, weil das ist in der Tat ein Punkt, der mir so im Vorfeld gar nicht bewusst war. Das heißt also, Sie auch als Cloud-Native-Anbieter bieten eben Services unterschiedlicher Hyperscaler an. Also es gibt nicht mehr diese, ja, in der IT seit Jahrzehnten ja gewachsene, ich bin einmal Anbieter X Partner, dann bin ich der. Und wie gesagt, du sollst, wie Sie ja selber sagten, du sollst keinen Neben mehr haben. Also Sie sind da frei in Ihrer Auswahl.
Genau, also ich meine, das ist jetzt etwas ganz Persönliches. Ich mochte früher schon nicht diese ideologische, also früher war es Linux oder Windows so ungefähr,
Ja,
ja,
genau. Ich glaube, tausende
ja.
andere auch. Ja, Datenbank von einem Anbieter mit O ist gleich nie wieder eine Datenbank von einem Anbieter mit einem I oder umgekehrt.
Genau, richtig, richtig.
Hardware von I darf keine Hardware von H und so weiter. Also da gibt es ja diverse Scharmützel der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Richtig, richtig. Also wie ich das sehe, es gibt natürlich gibt es schon es gibt Dienstleister, Cloud-Native-Anbieter, die sicherlich auch aus strategischen Gründen, aber vielleicht auch wirklich auch aus persönlichen Wohlfühlgründen gesagt haben, nein, ich gehe meinen Weg ausschließlich mit einem Hyperscaler und fertig. Ja, das hat oftmals durchaus auch seine Bewandtnis dahingehend, als wenn man sich wieder vor Augen führt, was ich eben sagte, diese unfassbare Tiefe der Expertise, die heutzutage teilweise erforderlich ist, um irgendwo wirklich ja ein Maximum an Service dem Kunden anbieten zu können, erfordert so ein wahnsinniges Know-how in einem bestimmten Bereich, dass es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sich auch noch genauso gut auf dem anderen Hyperscaler auszukennen, ja, in der gleichen Expertisetiefe. Demzufolge ist sicherlich der ein oder andere Anbieter so unterwegs, dass er sagt, ich habe mich spezialisiert auf Anbieter X oder Y. Das hat dann aber tatsächlich in der Regel, so wie ich die Jungs und Mädels auch kenne, nichts Ideologisches in der Regel, sondern das ist auch kundengetrieben, das projektgetrieben, das ist historisch einfach, weil man sich irgendwo auf einer bestimmten Umgebung ursprünglich besonders wohlgefühlt hat oder wohlfühlt. Ja? Und dann baut man dort seine Expertise aus und ist dann eben tatsächlich im Endeffekt relativ spezialisiert auf einen Hyperscaler. Das passiert schon. Aber im Gegensatz zu früher, so ist es zumindest meine Empfindung, ist das nicht ideologisch, sondern einfach nur, das ist zwangsläufig einfach so. Mein Unternehmen, beispielsweise Innovations On, ist als Managed Service Provider eher ja agnostischer unterwegs. Ja, das heißt, wir agieren dahingehend nochmal auch eine Stufe drüber und sagen, für einen 24/7 Support beispielsweise kann ich mir die Expertise aufbauen über mehrere Hyperscaler-Infrastrukturen hinweg. Das geht, weil ich aber ja nicht dann gleichzeitig der Datenanalyst bin, der sich im AI-Umfeld in einer Tiefe bewegt, was Expertise angeht, die ich unmöglich skalieren kann auf anderen Hyperscalern. Ja. Das heißt, wenn ich einen 24/7 Support beispielsweise SLA basierend aufbaue, dann kann ich ja diesen grundsätzlichen Service, kann ich ja für nahezu jeden Hyperscaler ja anbieten. Beispielsweise. Also hier lässt es das durchaus zu, auch unterschiedliche Hyperscaler anbieten zu können. Aber ansonsten, es sind einige auch dabei, die sehr, sehr divers auch unterwegs sind. Also da ist ganz, ganz wenig Ideologie dabei, wie ich das empfinde. Ist auch sehr wohltuend nebenbei bemerkt. Eben. Ich glaube, das ist auch wieder was mit, das zahlt vielleicht auch auf dieses Branchenbewusstsein auch ein. Es sind andere Typen unterwegs heutzutage, habe ich das Gefühl, als man sie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren in der IT erlebt hat. Viel, viel offener, wirklich, das ist eine andere Kultur. An Entscheidern, an Geschäftsführern, an Gründern, wie ich das erlebe, die sehr, sehr wohltuend ist und die man ja wieder auf unserem Kickoff auch erlebt hat. Wir hatten ja schließlich in einem Covid-Safe, ja, ganz nebenbei muss ich ja trotzdem sagen, ja, also alles war wirklich absolut in Ordnung. Was die Regeln angeht, ungeachtet dessen hatten wir knapp 30 Teilnehmer ja da. Und das waren jeweils wirklich auch teilweise die Marktführer in ihrem Segment. Das waren die Gründer und Geschäftsführer. Und von außen würde man ja eigentlich klassischerweise sehen, oh, da sitzen ja 30 Konkurrenten in einem Raum. Ja, klar, eben. 30 Dienstleister im Hyperscaler-Umfeld. Ach du liebe Güte. Und wir waren uns unisono, das war so das Feedback, das wir dann bekommen haben, teils an dem Tag selbst noch und teils dann im Nachgang. Wir hatten ein unfassbar positives Feedback. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich untereinander auszutauschen. Sehr, sehr offen über die eigenen Herausforderungen auch zu sprechen. Ja, Stichwort eben Skalierfähigkeit, Mitarbeitersuche, Sichtbarkeit im Markt beim Kunden, aber auch beim Hyperscaler etc. etc. Also all diese Dinge, die wir alle teilen, egal welche Expertise wir unter der Motorhaube dann auch haben, und in einer Offenheit, in einer Herzlichkeit miteinander zu besprechen, die sehr, sehr wohltuend war und die auch übrigens nebenbei bemerkt auch, wir haben jetzt eine Reihe von Gründungsmitgliedern auch, die jetzt dann also wirklich noch dabei sein werden und die Initiative vorantreiben wollen. Und das sind alles die jeweiligen starken, wirklich sehr, sehr starke Player innerhalb ihrer jeweiligen Hyperscaler-Ökosysteme. Also, dass die dabei sind und sonst sich eigentlich nicht in irgendwelchen Vereinen organisieren, zeigt schon, dass wir, glaube ich, damit einen Nerv getroffen haben mit Fragestellungen, die uns alle umtreiben. Also das ist schon eine tolle Sache.
Mhm. Ja, sollte sich ja am Ende dann auch positiv auf den Cloud-Anwender auswirken. Sie sagten an anderer Stelle schon bereits, ein Ziel in Richtung Endanwender ist es eben Anlaufstelle zu sein, so erste Anlaufstelle zu sein für eben die, um bei Ihren Worten zu bleiben, Mittelstand GmbH. Wie sieht es sonst aus? Welche Vorteile sehen Sie gerade jetzt ja noch in einem verhältnismäßig frühen Stadium ansonsten noch für den Cloud-Anwender, sich bei Ihnen umzuschauen oder mit Ihnen in Kontakt zu kommen?
Also Cloud-Anwender wäre jetzt nochmal kurz die Frage zu klären. Mit Cloud-Anwender genau wäre dann quasi der Kunde, der potenzielle Kunde genau. Gemeint oder, ja. Oder der Dienstleister.
Nee, der Endanwender, der gemeinsam mit Ihnen oder über Sie Services beim Hyperscaler nutzt.
Ja, also da behaupte ich natürlich ganz klar, dass die klassischen und auch teilweise bisher bekannten Anbieter, die durchaus natürlich auch am Markt natürlich auch eine Marktpräsenz haben, auch entsprechende Marketingbudgets haben etc. Und natürlich aber auch, muss man auch sagen, auch zu Recht natürlich langjährige Kundenbeziehungen haben. Ich wage zu behaupten, dass wir als Cloud-Native-Dienstleister da schon der direktere Anbieter sind. Ja, das ist natürlich eine Behauptung, die mir da sicherlich auch gestattet ist, als Anbieter in diesem Bereich und auch als Kollege von anderen Dienstleistern in diesem Bereich, von denen ich weiß, was für eine Tiefe die dort haben. Das heißt also nochmal, ich muss es ganz klar sagen, ich würde mich freuen, auch für den Kunden selber, wenn er ohne Umwege, ja, ohne den einen Großen zu fragen, der am Ende wahrscheinlich einen kleineren beauftragen wird, ja, mit der letztendlichen Exekutive des angefragten Services, denn so läuft es ja auch oft. Der Große wird gefragt, der hat dann die Kundenbeziehung, der hält den Vertrag, der hat auch den Lieferantenstatus, ganz wichtiges Wort dabei, der hat den Lieferantenstatus beim Kunden selber. So, und um dann aber letztendlich eigentlich diesen Service ausführen zu können, wird der Große wahrscheinlich einen sehr kleinen oder einen kleineren beauftragen. So, dass das ein paar Nachteile mit sich bringt, glaube ich, liegt auf der Hand, auch für den Kunden selber. günstiger wird es mal auf gar keinen Fall. Ja, das glaube ich, das kann man mal so festhalten. Wenn eine Partei nochmal dazwischen ist, ja, weil umsonst wird die das auch nicht tun. Erstens, zweitens, wird vielleicht auch nicht unbedingt schneller gehen. Ja, also das sind mal so zwei Dinge, die man, glaube ich, mal sehr wertfrei mal so sagen kann. Und da finde ich schon toll, wenn wir es schaffen würden, dass der Kunde für sich selbst auch direkt an den Experten rangehen kann. So, und weil er wahrscheinlich nicht diesen Research machen kann, und wenn man sich anschaut, bei AWS beispielsweise sind 185 AWS-Partner in Deutschland auf dem Partnerportal gelistet. Ja, 185. Da ist wirklich alles dabei. Da alleine nur eine Research zu machen, auf die jeweilige Webseite dann zu gehen, um dann zu gucken, wer ist das eigentlich und was genau macht er eigentlich, das ist wirklich echt eine große Herausforderung. Ja, und das könnte er sich sparen, wenn er direkt eine Initiative kommt, wo wir ihm dann sofort weiterhelfen könnten und ihn direkt an den Experten bringen könnten. Also nochmal, was hat er davon? Ganz klar, er ist viel, viel schneller und im Zweifel günstiger und vielleicht sogar auch besser unterwegs, wenn er sich gleich an die Experten wendet. Ganz einfach.
Ja, dann lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Public Cloud in Deutschland war ja lange Zeit, wenn man den Marktanalysten, die Sie ja auch schon zitiert haben, glauben darf, ein absolutes No-Go. Mittlerweile scheint das Ganze sich ja, wie Sie es auch dargestellt haben, aufzubrechen. Wie fällt Ihre Prognose für den deutschen Public Cloud-Markt aus? Und vielleicht zum Abschluss nochmal so ein Pitch. Welche Rolle möchte die Cloud-Native-Initiative von Eurocloud dabei spielen?
Also trotz aller Unkenrufe und notwendiger Diskussionen zu den Themen DSGVO, GDPR und so weiter, sagt, das sind eigene Themenfelder, die wirklich an sich schon sehr, sehr groß sind und auch wichtig sind. Und das muss man auch diskutieren, da bin ich komplett dabei. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man muss ja auch gleichzeitig festhalten, die Kunden schaffen ja Tatsachen, egal wie man das findet. Das ist völlig irrelevant. Ja. Wir werden auch den Kunden nicht erziehen, weder früher noch heute noch zukünftig. Also erstens fände ich das schon alleine sehr anmaßend. Das ist etwas Grundsätzliches. Da finde ich, stünde dem einen oder anderen Anbieter etwas mehr Demut ganz gut zu Gesicht. Das ist meine persönliche Meinung. So, und wie gesagt, man muss einfach mal festhalten, die Kunden schaffen Tatsachen. Und sie schaffen Tatsachen, indem sie Workloads auf Public Cloud-Infrastrukturen bringen lassen, indem sie neue Geschäftsmodelle auf den Hyperscalern selber installieren, zum Laufen bringen, etc. So, weil irgendwoher kommen ja auch die Wachstumszahlen der Hyperscaler. Ja, von irgendwoher muss das ja kommen. So, und das ist nun mal eine Tatsache. Also das ist nun mal etwas, das kann man mal so postulieren, allen anderen Diskussionen zum Trotz. So, das heißt also, ich glaube, da muss man jetzt kein großer Hellseher sein. Ich sehe auch keinen Grund, warum sich das, wie gesagt, trotz DSGVO, trotz GDPR etc., warum sich das ändern sollte. Sehe ich nicht. Das heißt, die werden weiter ganz klar wachsen. Punkt. Was sich vielleicht noch ändern wird, ist, dass der ein oder andere Cloud-Anbieter, der jetzt nicht unter dem Label Hyperscaler läuft oder Public Cloud läuft, also der Cloud Service Provider, da gibt es doch den einen oder anderen, der sich mittlerweile schon auch sehr, sehr stark bewegt, beispielsweise Kubernetes-Plattform anbietet etc. pp. Und mit seiner Managed Service-Expertise, die er sich 20 Jahre auf eigenen Infrastrukturen aufgebaut hat, diese wiederum auch auf anderen Infrastrukturen anbietet. Auch etwas völlig Undenkbares in der alten Welt, wenn Sie so wollen. Ja. Das passiert gerade. Und der ein oder andere smarte Anbieter verändert sich da. Worauf ich hinaus will, ist, dass vielleicht sich eine Situation ergibt, auch mit Hilfe von Gaia-X nebenbei bemerkt, muss man ja trotzdem immer wieder mal fallen lassen, weil das darauf einzahlt, dass dem geneigten, digitalisierungswilligen Kunden ja auch neue Alternativen entstehen und angeboten werden, sodass vielleicht nicht mehr alles und jedes auf einer Hyperscale-Infrastruktur landet, nur weil man etwas verändern will, sondern sich durchaus auch andere Alternativen auftun bei deutschen Cloud-Service-Providern, auch mit eigenen Rechenzentren. Ja, also das sehe ich gerade, das passiert auch gerade und das würde mich auch sehr freuen, das würde mir auch sehr, sehr wünschen und dass da etwas mehr Konkurrenz entsteht und das glaube ich auch, dass das passiert. Also da sind wir wieder Stichwort Multicloud sozusagen, wenn Sie so wollen. Das passiert, den Hyperscalern erwächst also hier vielleicht mit etwas Verspätung, aber erwächst hier durchaus eine neue Konkurrenz von in Anführungsstrichen alten Anbietern, die sich ihrerseits wieder aber gerade teils auch neu erfinden. Ja, und sagen, okay, dann reite ich den Bullen. Ja, es ist ja nahezu alternativlos. Bevor ich den Kunden ganz verliere, biete ich dem Kunden vielleicht an und sage, gut, wenn du einen bestimmten Workload, eine bestimmte Anwendung oder eine neue zu erschaffende auf einem Hyperscaler laufen lassen möchtest, ich habe doch Managed Service Kompetenz, die kennst du und so weiter, die kannst du auch weiterhin nutzen, auch wenn es eine andere Infrastruktur ist. Und den Rest kannst du trotzdem auch bei mir lassen, beispielsweise. Ja. Also das sehe ich und ich glaube, das wird durchaus einen Impact dann auch auf die weitere Entwicklung der Hyperscaler haben. Aber das wird das nicht grundsätzlich aufhalten. Das sicher nicht. Aber ich glaube, das tut dem Markt wie immer ja gut, wenn Alternativen passieren. Ja. So, und welche Rolle möchte die Cloud Native Initiative dann dabei spielen? Naja, wir wollen uns sehr gerne, also nochmal als Anlaufstelle für jeden Cloud-Native-Interessierten, Digitalisierungsinteressierten Anwender. Anwender heißt aber wirklich dann sehr, sehr breit gemeint Anwender oder auch Interessierten. Das heißt also, ob es jetzt ein Dienstleister ist, der sich gerade neu aufbaut im Hyperscaler-Umfeld, aber bestimmte Fragen hat, die andere schon längst gelöst haben. Ja? Da kommen wir wieder bei diesem Mindchange dazu, wie wir miteinander umgehen hier. Ja? Das heißt also, wir teilen unser Wissen, unser Know-how und können durchaus auch einem Dienstleister mit unserem Erfahrungsschatz helfen, der sich jetzt gerade neu aufbaut, weil es keine direkte Konkurrenz zu uns ist, weil er eine andere Expertise mitbringen möchte zum Beispiel. Also da möchten wir uns als Anlaufstelle präsentieren und anbieten. Dem deutschen Mittelstand, ganz klar, das kann ich gar nicht so oft sagen, wie wichtig mir das ist. Das ist nebenbei bemerkt auch vom BMWI, wieder GAIA-X, ja, unterstützt und massiv gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. An wen richtet sich das? Es richtet sich an den deutschen Mittelstand. Ne? Genau um den geht es. Und um den geht es eben auch uns, also uns dort eben auch als Trusted Advisor idealerweise anbieten zu können, als neutrale Anlaufstelle. Aber auch, was ich mir sehr wünschen würde, und da auch ein großer Dank ja auch an Sie, den Cloud Computing Report Podcast. Das ist genau auch so etwas, wo wir sagen, wenn ich, das ist jetzt, erlaubt man mir auch meine persönliche Sicht oder Einschätzung, wenn ich mir anschaue, was so in den meisten Medien als Interviewpartner genommen wird zu Themen Digitalisierung und Cloud-Native-Entwicklung, da muss ich schon sagen, das sind in der Regel nicht die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen von Cloud-Native-Unternehmen, sondern von klassischen Anbietern. Und da würde ich mir doch wünschen, wenn Medien, wenn ein Portal eine Frage hat zum Thema beispielsweise IoT, dann nicht unbedingt ein Anbieter mit 4.500 Mitarbeitern, der üblicherweise seinen größten Umsatz mit Laptop-Taschenverkauf macht. Das muss ich so polemisch auch sagen, sondern vielleicht direkt an einen Anbieter für IoT sich wenden würde. Und wenn wir dann diese Scharnierfunktion einnehmen könnten, indem sich der Redakteur beispielsweise an uns als ECN wendet und sagt, hallo, ich möchte etwas zu IoT machen oder zu ML machen oder zu AI machen etc. Welche Anbieter bei euch sind denn da in diesem Thema unterwegs und wie die dann weiterleiten könnten, das wäre ein Traum, wenn wir auch das schaffen könnten. Und dann am Ende des Tages eben wirklich ein Experte seines Marktes dort seine Einschätzung in den Medien abliefern könnte. Ich glaube, das hätte auch für den Leser einen absoluten Mehrwert, wenn ein echter Experte dort spricht und nicht ein reiner Marketing-Experte. Das könnte eine tolle Rolle für Cloud Native Initiative sein. Und vielleicht noch zuletzt etwas ganz, ganz Tolles, was ich hier auch gerne auch noch quasi eigentlich recht exklusiv hier auch erzählen möchte, ist auf unserem Cloud Native Kickoff war auch Heiko Henkes als Speaker auch da, was uns wirklich auch sehr, sehr stolz gemacht hat, als Vertreter von ISG, als wirklich ausgewiesener Experte, Analyst für den Cloud-Markt. Und der angekündigt hatte auf dem Kickoff selbst, dass es einen eigenen Research geben wird und einen eigenen Quadranten geben wird für den Cloud-Native-Markt in Deutschland. Das heißt, im nächsten Jahr wird es das zum ersten Mal geben, alleine nur für Cloud-Native. Und den Kriterienkatalog, der dem dann zugrunde liegen wird, den wird ISG gemeinsam mit der Euro-Cloud-Native-Initiative Stellen aufbauen und demzufolge auch mit den Dienstleistern, die sich in diesem Markt tun. Das alleine ist schon ein Riesenerfolg für diese ganz, ganz junge Initiative, hier wirklich maßgeblich mit dabei sein zu dürfen, ja, bei der Entstehung, bei der Geburt eines neuen Research-Kriterienkataloges, der quasi sich wirklich dann ganz, ganz speziell um den Cloud-Native-Markt kümmern wird und da die Anbieter eben auch vorstellen wird. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Wird eine Menge Arbeit sein, aber wir freuen uns da wirklich sehr drüber als Initiative selbst, aber auch die Teilnehmer, die dort wirklich auch die große, große und nahezu einmalige einmalige Chance haben, da wirklich maßgeblich an dieser Entwicklung teilhaben zu können. Das ist ganz, ganz toll. Und das wird wiederum, Stichwort Branchenbewusstsein, sich natürlich sehr, sehr positiv darin widerspiegeln.
Es wird sich einiges tun im Markt und ich merke, Sie sind voller Euphorie und Emotion dabei, das Ganze auch voranzutreiben. Herzlichen Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg.
Ich danke Ihnen, Herr Grohmann. Vielen Dank.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.